Zeit zu Zeit
mit Gordian
und Jan. Schön, dass ihr dabei seid.
Heute
eine Klassikfolge. Ich finde, man sollte das Bier, das man während des Podcasts plant zu öffnen, gerne am Anfang des Podcasts öffnen.
Möchtest du damit sagen, du möchtest jetzt dein Bier aufmachen?
Ja, ich wollte es nur in eine allgemeinverständliche Sprache übersetzt haben, ja.
Ich glaube, du wolltest es auch in eine allgemeingültige Regel übersetzen, dass wir nächstes Mal nicht mehr drüber sprechen, sondern ungefragt einfach das Bier aufmachen als allererstes.
Das sind die besten Regeln. Das geht ja schon über Regel hinaus. Das ist dann ja schon Kultus.
Kultus, ja, sehr großartig. Dann leben wir doch unseren Bierkultus. Und jetzt habe ich hier ein Talus IPA. Und ich weiß noch nicht, was ich hier habe. Das heißt Pacific Northwest Independent Alliance Bier.
Das sind die Hersteller.
Ja, oder Linden Freiburg, ja. Also ja. Die kommen aus Baden-Württemberg. Ja, macht einen guten Eindruck und gab es auch eine Empfehlung. Und da dachte ich, heute ist mal ein Tag für die Independent Beer Alliance.
Spannend ist Pacific Northwest. Das wäre dann die russische Pazifikküste, der nordwestliche Pazifik.
Ach so, stimmt. Northwest? Ja, du hast ja recht. Das ist ja, ich dachte, das ist ja Vancouver, weil es ja Westen. Also es könnte auch der Northwest von den USA oder Kanada sein und dann natürlich am Pazifik gelegen. Aber
also USA, ja, der Nordwesten, ja, das ist eine Tautologie, ne? Der Nordwesten der USA ist notwendigerweise am Pazifik.
Mhm, aber da die ja nun aus Freiburg kommen, wissen wir nicht, was sie genau meinen. Also von daher bin ich ganz bei dir. Ich gehe davon aus, die meinen damit so das Tschuktschenland oder so im Nordwesten des Pazifiks, also entweder Japan oder eben das östlichste Sibirien.
Im Risikospiel hieß es immer Kamtschatka.
Kamtschatka, das war doch die Gegend, wo vor gut 100 Jahren irgend so ein Asteroid niedergegangen sein soll, der ein Gebiet von mehreren hundert Quadratkilometern dem Erdboden gleichgemacht hat. Oder zumindest die Bäume.
Ja, angeblich. Ne? Sowas Interessantes passiert ja immer nur in den allerabgelegensten Gegenden, wo zufällig keiner da ist, um zu gucken. Ob das wirklich stimmt, ne?
Oder in irgendwelchen Zeiten, wo keiner dabei sein konnte, weil nur Dinosaurier in der Nähe waren. Ja, ja.
Richtig,
ja, ja.
Genau. Das passt diesen Meteoritenausdenkern sehr gut in den Kram, dass sie ihre Aussagen so schwer verifizierbar sind.
Anfang des Jahres gab es doch diesen neuen Film von diesem verrückten Baden-Württemberger, Roland Emmerich, der doch auch die Erde mit. Also ich habe ja einen Film gesehen und geliebt, wo die Erde mit einem anderen Planeten kollidierte und der gefiel mir sehr gut. Aber die
der war aber von einem verrückten
Lars von Trier. Nee, Dänen.
Der Film, wo ein Planet auf die Erde fällt und keiner kann was machen, das ist übrigens eine
Melancholia.
Genau, ein Planet fällt auf die Erde und keiner kann was machen, zutreffendste Plot-Zusammenfassung aller Zeiten.
Ja.
Das hätte ich auch nicht gedacht, dass sich das noch in meiner Lebzeit noch mal doppelt und trippelt. Nämlich einmal, ja, trippelt, also einmal im letzten Jahr, Don't Look Up mit
Ach so, ja, stimmt, ja.
Leonardo DiCaprio und ja. Der Frau aus Hunger Games. Und dann eben mit Roland Emmerich.
Dann sag doch dem Mann aus Titanic und der Frau aus Hunger Games. Wenn wir nee, schon so unbestimmt bleiben.
Er ist für mich der Mann aus My Private Idaho.
Das stimmt.
Völlig an einem Schauspieler vorbeigegangen. Es ist nie ein Oscar mehr an einem Schauspieler vorbeigegangen als da.
War der nicht auch noch mit River Phoenix?
Also kann sein, dass River Phoenix da auch irgendwo rumrannte, aber die zweite Hauptrolle war Johnny, oder die eigentliche Hauptrolle war Johnny Depp.
Ich glaube, ich habe da reingeguckt und den aus irgendeinem Grund nicht zu Ende gesehen. Den muss ich sehen. Denn ich mag Leonardo DiCaprio, mag ich sehr gerne. Also ich finde, der spielt echt gut. Der spielt nicht immer den besten Film, aber der spielt auch in tollen Filmen. Und Johnny Depp mag ich ja sowieso. Ich meine, den mag ja jeder. Magst du den auch?
Ja, eigentlich ja.
Offenbar hat er psychischen Schaden genommen. Wahrscheinlich hatte er schon immer psychischen Schaden.
Ach, ich weiß nicht, ob man da bei Schauspielern von normal reden kann. Also ich persönlich kenne keinen normalen Schauspieler.
Ich finde, der Begriff verrückt ist eigentlich ziemlich treffend. Also heute wird das gerne als Ja, psychischer Schaden ist sowieso bescheuert. Das sollte auch ein bisschen spöttisch sein. Aber der Begriff verrückt ist ja eigentlich abfällig, aber dass etwas verrückt ist, bedeutet ja nur, dass es irgendwie verschoben ist. Und
Das ist eine sehr schöne Begriffsbildung der deutschen Sprache.
ja.
Wo an solchen schönen Begriffsbildungen ist die deutsche Sprache reich und das Englische ziemlich arm. Denn die 1:1-Übersetzung von verrückt wäre im Englischen mad.
Mad, ja. Oder insane? Nee, insane heißt ja nur ungesund.
Insane ist in der Wortbedeutung ungesund, in diesem Fall insane in the brain.
Ja.
Aber das englische Mad, da kann ich auch nur mutmaßen, woher das kommt. Das wird irgend so eine angelsächsische, urgermanische Wortstammherkunft sein. Ne? Aber es ist nicht so hübsch und aussagekräftig wie unser Verrückt. Also unser Verrückt impliziert, etwas steht an einem richtigen Ort und dann kommt jemand herbei und rückt es beiseite, sodass es aber nicht beiseite gerückt wurde, also an einem neuen Ort steht, sondern an einem falschen Ort steht. Das macht die Vorsilbe fair. Ne? Fair heißt, da ist etwas an einem falschen Ort und müsste eigentlich wieder zurückgerückt werden, um wieder normal zu sein, sich
Genau,
wieder anzupassen.
ich würde nicht mal sagen richtig und falsch, sondern normal oder das Übliche. Das ist ja, im Fair ist nicht zwangsläufig eine moralische Wertung. Also von richtig und falsch. Es ist schon eine Wertung von, so ist das eigentlich, aber ob das jetzt gut oder schlecht ist, das Verrückte, wird damit noch nicht gesagt.
Richtig, das nichts anderes meinte ich.
Der Begriff verrückt kann ja sehr positiv verwendet werden, ähnlich wie überdreht oder total gaga, aber es kann lustig sein.
Also überdreht ist.
Nein, ich meine verwandt. Ich sag
Überdreht.
nicht das Gleiche, aber wenn du sagst,
Ja.
oh, dieser Film war ja total verrückt, dann sagst du nicht, der war völlig neben der Spur, sondern der kann dir total gefallen haben, aber untypisch, ungewöhnlich.
Ja, zudem noch verhält sich verrückt zum Untergrund, beziehungsweise setzt das Verrückte zum Untergrund ins Verhältnis, weil du auf dem Untergrund ja gerückt wirst. Ne? Du
Ja.
stehst auf einem Untergrund hier und dann wirst du geschoben, also gerückt, und dann stehst du woanders. Du stehst aber noch auf dem Untergrund. Das besagt ja verrückt, dass du
Stimmt.
auf einem Untergrund stehst, sonst wärst du ja heruntergeworfen oder so. Ne? Oder so. Und das gibt dem Verrückten ja, also dieses Wort gibt dem Verrückten ja eine gewisse Stabilität.
Ja.
Also er steht nicht da, wo es normal wäre, aber er steht. Ne? Das ist eigentlich ein sehr schönes Wort, verrückt. Das sollte man viel häufiger nutzen. Ein recht positives Wort. Verrückt heißt eigentlich eine andere Perspektive eingenommen, einen anderen, nochmal in
Absolut.
Beziehung zum Untergrund, einen anderen Standpunkt. Eben stand das Möbel da. Jetzt steht das Möbel da.
Und das ist ja heute eigentlich gewünscht, dass
Das sollte
Leute,
man ständig machen, ja.
ja, betrachte das doch mal aus einem anderen Winkel. Du hattest gerade einen Vorschlag für jetzt und alle Aufnahmen in Zukunft gebracht und ich halte mich daran.
Ja.
Ich mache das Bier
Oh, dann
auf.
halt. Ich halte mit. Ich habe heute ein Vergewisserungsbier. Ich wollte mich vergewissern, ob das Störtebeker Hanse Porter tatsächlich so lecker ist, wie ich es selber in Erinnerung habe. Deshalb habe ich mir noch ein Störtebeker Hanse Porter mal wieder gekauft.
Ich weiß gar nicht, ob du das Hanse Porter schon mal in diesem Podcast getrunken hast. Kann ich mich nicht dran erinnern. Aber getrunken hast du es sicherlich schon mal.
Weiß es auch nicht. Ich habe bloß beschlossen, mit solchen Behauptungen wie das erste Mal in diesem Podcast dieses Bier etwas vorsichtiger zu sein.
Oh
Da habe
ja,
ich
oh
am
ja.
Beispiel gelernt.
Mein schäumt ganz wunderbar und duftet pazifisch frisch. Ich glaube, es geht eher um Hawaii als Sibirien.
Ah, okay, also ist Hawaii aber nicht eher so mitten im Pazifik?
Ja, würde ich auch sagen.
Ja, ne?
Ich finde, Hawaii ist schon ziemlich mittig. Und das würde ich
Ja,
auch
ne?
nicht, diese künstliche Aufteilung, wie ich auch regelmäßig, wenn ich mein Kind zur Schule bringe oder abhole, gehe ich über den 10. Breitengrad. Quatsch, den 10. Längengrad. Der ist hier im Boden eingelassen. Das gibt es in der Innenstadt, aber hier auch in Winterhude. Das ist ganz schick. Und ich könnte mir aber auch vorstellen, die haben sich um 5 wieder verrechnet.
Ja,
Aber es
ja.
ist, und warum ist der nicht genau auf der Straße, sondern direkt auf dem Fußweg? Vielleicht
Wie
stimmt das ja.
praktisch.
Ja, ein Zufall. Und nicht im Haus oder so. Nein, nein,
Ja,
direkt vor der
genau.
Haspa.
So wie es, der ist halt an allen anderen Orten, wo er auch durch Hamburg geht und eben nicht in deinen Bürgersteig angelassen ist, auf der Straße, im Haus, auf den S-Bahn-Gleisen oder im Wasser, was in Hamburg ja auch ziemlich wahrscheinlich ist.
Das stimmt, ja. Da ist er tatsächlich auch zeitweilig. Ich weiß, der ist auch. Gibt es noch Karstadt in Hamburg? Ja, doch, das Haupthaus gibt es da.
Ja,
Da ist
in
angeblich
der
der 10.
Innenstadt.
Längengrad auch mitten im Haus. So als ob man mit dem 10. Längengrad irgendwie ein bisschen posen kann. Hey, wir sind direkt am 10. Längengrad, ihr nur davor.
Ja, genau, alle anderen Längengrade sind quasi nichts wert.
Auf jeden Fall ist das ein schöner Anlass, um dem Kind so ein bisschen die Gradbemessung der Erde zu erklären. Tatsächlich finde ich
Das
es aber
ist.
ziemlich schwierig, weil es ja recht willkürlich ist, diese 360 Grad. Und dann versuche ich es zu erklären mit der Uhr, die hätte ja auch 24 Stunden, nein, 12. Und das ist ja nur das mal 3 mal 30. Und das ist auch ein bisschen verrückt. Das lag, glaube ich, an den, Moment, Sumerern, Babyloniern, irgendwelchen im Zweistromland, die aus irgendeinem absurden Grund im Sechser System gerechnet haben und seitdem haben wir diesen Kladderadatsch.
Im Zwölfer-System, soweit ich weiß, aber ansonsten Zweistromland und irgendwelche kann ich bestätigen.
Ja, weißt du noch, wie das Volk hieß? Hethiter vielleicht auch?
Bestimmt, oder Assyrer?
Ja, alles möglich. Da lebten ja viele.
Ja.
So, wollen wir mal dieses Bier probieren? Du deins, ich
Oh ja,
meins.
oh. Ja, wir probieren mal unsere Biere.
Auf das, was es
Also
wert ist.
auf das, was es wert ist.
Oh, nicht so schön heute. Aber es duftet.
Also ich habe hier ebenfalls einen Duft, einen sehr fruchtigen Duft. Nordisch fruchtig möchte ich hier mal ein neues Wort kreieren. Im fruchtigen Gegensatz zu dem nordisch herb, das so oft proklamiert wird mit unseren nordischen Bieren.
Ja.
Und was Störteberger es hier gemacht hat, ist, dass Porters, also nicht gerade neu definiert, aber eine neue Ostseestärke herausgearbeitet.
Moment,
Ja.
Moment. Ostseestärke, fruchtig, Porter, das klingt für mich alles nicht so zusammengehörig. Also Ostseestärke und Porter, das geht, aber fruchtig, was denn für eine Frucht? Apfel? Oder?
Es sind so Beerenfrüchte. Sogar fast so in Richtung Pflaume. Also das eigentliche Porter oder das eigentliche Porter bezeichnet ja eine Vielzahl von Bieren. Hauptsache stark, Hauptsache sehr malzhaltig, Hauptsache sehr dunkel und kein kräftiger, hochsprudelnder, sondern ein flacher sahniger Schaum. Das ist in erster Linie ein Porter. Und was die Iren daraus gemacht haben, ist ja ein etwas sehr herbes mit dem Guinness, aber es gibt ja noch andere. Und das eigentliche Porter allerdings auch, was es in Deutschland auch gab, insbesondere in den Hafenstädten, das ist eher ein eher fruchtiges, fast schon klebriges Porter, auch mit einem sahnigen Schaum, mit etwas größeren Blasen. Und ja, wird auch nicht immer sehr kalt getrunken. Na, und dieses Baltic Porter hier, das ist halt eine Abart, wie das meiste baltische. Entschuldigung, es ist gar nicht Baltic Porter, wie ich gerade sehe, sondern Hanse Porter.
Ah, stimmt, hattest du auch gesagt.
Ah.
Aber Hanse kann ja Hamburg sein und auch Danzig.
Hanse war ja eigentlich mehr zur Ostsee orientiert. Ist schon mal irgendwie baltisch, ja. Also kurzum, fruchtig und Porter passt eigentlich sehr gut zusammen.
Aber eben die andere Art von Frucht, also sowas wie Pflaume finde ich sehr überzeugend oder Waldbeeren und so. Und das ist eine nordische Fruchtigkeit. Die würde ich auch gerne mal einem Rotwein oder so zuordnen, während die Fruchtigkeit, die ich hier habe, das ist, ich überlege gerade, klassischerweise ein bisschen Mango, ein bisschen Zitrus, ob da Melone, nee, Melone ist da nicht dabei. Aber das sind diese typischen Südfrüchte, die wir gerne mal im IPA haben, gerade wenn es ein pazifisches ist, egal ob jetzt Nordwest oder sonst was, ist ja sowieso immer relativ. Aber das erwarte ich im IPA, aber nicht im Rotwein und auch nicht im Porter. Ich wollte noch mal auf das Thema abstürzende Planeten oder Monde oder sonst was zu sprechen kommen, können auch einfach nur Asteroiden sein. Ich weiß nicht, ob ich schon mal davon geschwärmt habe in diesem Podcast, aber ich kann es einfach nicht lassen. Es gab ja nicht diesen komischen Film Anfang des Jahres und den vielleicht wirklich komischen, wenn auch tragisch komischen letzten Jahres, der ja gar nicht so sehr darauf abzielte, dass jetzt unbedingt ein Planet oder ein Asteroid auf die Erde fällt, sondern dass die Leute einfach nicht, doch das war ziemlich ähnlich. Die Story von dem Emmerich-Film war ja auch so, dass erstmal keiner zuhörte, aber dann gab es ein heldenhaftes Team, das die Erde rettete oder sowas. Na egal. Also ich habe ihn nicht gesehen, aber es muss so gewesen sein, weil ja alle Roland Emmerich-Filme so laufen seit diesem Film mit den Independence Day, mit den übergroßen Raumschiffen.
Ja, heldenhafte Teams gibt es da immer und ich habe auch immer den Eindruck, dass er da irgendwie auf etwas reagiert. Na, er hat auch zum Beispiel ja mit seinem Independence Day, das war vielleicht eine Reaktion auf Mars Attacks. Na, und dieser
Independence Day war eine Reaktion auf Mars Attacks? Dabei war das ja. Mars Attacks war ja ein wunderbarer Klamauk, der wiederum eine Reaktion auf die 50er, 60er Jahre Science Fiction war. Das war ja wirklich, Mars Attacks war so großartig. Ich habe ihn geliebt und darauf kannst du doch nicht reagieren mit so einem pseudo-ernst gemeinten Film. Also Roland Emmerich erzählt ja seine Geschichten wirklich ernst, nimmt nie die erste Schauspielerriege, sondern die Schauspieler sind, das sind jetzt keine schlechten Schauspieler, aber jetzt auch keine besonders tollen. Manchmal sind es auch schlechte. Und das, was ihm wichtig ist, sind die Special Effects. Also er liebt es irgendwie ja, die Erde mindestens kräftig anzuzerstören. So mal hier einen kleinen Schaden, da einen kleinen Schaden. Das ist schon so richtig gerüttelt einmal quer durch den Planeten. Und da ist egal, welchen Film du guckst, der kann einfrieren, der kann einmal überall mit Laserstrahlen bombardiert werden oder auch einfach mal ein bisschen Mond abbekommen. Keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass er richtig rauffliegt, aber das scheint irgendwie so sein Konzept zu sein.
Ja, das ist richtig. Das sind immer ungefähre Bedrohung, also keine konkreten Bedrohungen, kein James Bond-Schurke, der die Weltvernichtungsmaschine anschmeißt und auch kein durch Atomstrahlung entstandenes Monster, was aus dem Meer auftaucht und noch als Gegner zu definieren ist. Es ist immer irgendwas Unbeeinflussbares, ne, was von weit, weit außen kommt. Was ich sagen wollte, ist, die Bedrohung ist nicht verhandelbar, also mit der lässt sich nicht verhandeln.
Ey, das ist ja wie mit der Natur.
Richtig, ja, was man so hört. Aber wenn mit der Bedrohung verhandelt werden könnte, dann gäbe es ja mehrere Strategien, mit der Bedrohung fertig zu werden.
Du meinst wie bei Mars Attacks?
Zum Beispiel, da versuchen die ja zu verhandeln. Das klappt ja nicht so ganz. Also da
ich habe ja immer noch Jack Nicholson als Präsident im Kopf, wie er sagt, oh, wir können doch irgendwie zusammenarbeiten. Erde und dann so einen großen Planeten andeutet und Mars und so einen kleinen Planeten andeutet und außerdem so diabolisch grinst wie bei Shining oder auch beim als Joker im ersten Batman-Film. Also zumindest als dem ersten Batman-Film, den ich kenne. Und ja, okay, das überlebt er nicht, aber er spielt das so wunderbar. Die haben übrigens auch keine echte Verhandlungsoption. Also eigentlich ist Mars Attacks in einer ähnlichen Situation wie ein Roland Emmerich-Film und nachher wird das Ganze ja auch durch einen Hack überlistet, der allerdings ein bisschen absurd ist. Aber der ganze Film ist ja auch wunderbar absurd.
Mars Attacks, da spielt, glaube ich, die Musik eine Rolle. Der absurde Hack ist bei Independence Day.
Ich meine, die Musik ist der absurde Hack. Also die finden doch irgendwann raus, dass dieser schreckliche Schlagersänger, der auch, glaube ich, populär ist und von daher auch lustig ist, dass er da so mitmacht. Also groß sind ja schlechte Musiker oder aus meiner Sicht schlechte Musiker, die sich über ihre Qualität im Klaren sind und daraus sich einen Spaß machen. Also wenn ein Schlagersänger sagt, ich mache so schlechte Musik, da platzen sogar die Köpfe von Aliens weg. Das hat ja schon Stil. Also ich glaube ja, dass viele Schlagersänger sich darüber im Klaren sind, dass sie nicht die beste Musik machen und von der Qualität hinter ihren Möglichkeiten sind, zumindest einige. Andere vielleicht nicht, aber die wissen auch, dass sie nicht besser können und wissen trotzdem um ihre Qualität. Und trotzdem aufgrund des Erfolgs dieses Spiel mitspielen. Ich habe nur mal gehört, dass eine Frau Fischer zum Beispiel mit Jazz oder Blues oder irgendein anderen Zeugs angefangen hat. da nur mäßig Erfolg hatte und dann angeworben wurde, es doch mal mit Schlager zu versuchen. Und seitdem...
Das kann ich mir gar nicht vorstellen, aber
echt? Nein, echt. Ja, so war ich hier immer Wahrheit im Podcast äußere. Ja, das ist die einzig wahre Wahrheit. So ist es und so wird es immer sein.
Ich war nur extrem erstaunt, weil ich diese, daher dieses echt, weil ich sie bisher als Tänzerin oder so verortet habe, bevor sie mit Schlager angefangen hat. Aber dass da tatsächlich mal Jazz oder Blues oder irgendwas Komplexeres im Spiel war, das hätte ich nicht gedacht. Ich weiß, selbiges weiß ich von Roy Black, jedenfalls wird das da behauptet, dass der ja gerne Rock gemacht hätte. Oder auch Roland Kaiser, wenn nicht sogar fast die gesamte Schlagerriege der späten 70er, frühen 80er in Deutschland, die irgendwie alle mit dem Versprechen, du darfst Rock'n'Roll machen, wenn du jetzt mal zwei, drei Schnulzen singst, ins Geschäft gelockt wurden und dann als Schnulzensänger geendet sind.
Ach scheiße, du meinst, das war so eine Art, das war so eine Falle?
Ja, das war also bei, über Roy Black gab es ja mal so ein Biopic. Und da wurde das so dargestellt, als sei er da so reingelockt worden. Als hätte man ihm ja gesagt, demnächst darfst du dann auch mal Rock'n'Roll machen, also so wie Elvis. Aber vorher musst du noch mal ganz in Weiß singen. Und bei Roland Kaiser, da gab es einen Bericht, der ist jetzt irgendwie 60 oder 70 oder 80 geworden. Das weiß ich nicht so genau. Und da klang selbiges an, ja, dass er eigentlich aus ganz anderen Gründen, also ganz andere Musik machen wollte, als er dann gemacht hat.
Ja, spannend. Aber klar, jeder muss irgendwie versuchen, sein Geld zu verdienen. Ich kann mir nicht vorstellen, ich weiß nicht, wie dieser Betrieb, dieses Musikbusiness ist. Ich habe nur einen Udo Lindenberg vor Augen, der sein Ding gemacht hat. Ich glaube, das ist auch seine Formulierung. Und dann gab es noch Udo Jürgens, der irgendwie schon, der hat Schlager, aber nicht typischen Schlager. Eigentlich hat der deutsche Schlager, einige seiner Stücke waren durchaus rockig. Er hatte auch häufig interessante Themen, also keine sicherlich auch Schnulzthemen, aber auch immer wieder interessante Themen, soziale Themen oder so in seiner Musik, und seine Musik war auch facettenreicher. Aber er war eben schon nicht so sehr Gitarre, sondern mehr Klavier. Von daher passte er ins Schlager-Metier oder ließ er sich da besser einordnen als bei den Rock'n'Rollern. Aber ich glaube, Udo Jürgens ist ein schönes Beispiel für nicht so ganz fest zuordbar. Aber diese typischen Schnulzensänger sind natürlich eine harte Nummer, ja.
Die Schnulze ist ja eigentlich auch nur eine Abwertung für eine gewisse Art von Schlager, ne? Und der Schlager muss eins zumindest erstmal sein, und das ist massenkompatibel. Das ist er genau wie bei Udo Jürgens, wie auch bei Peter Maffay, wie auch eigentlich bei Herbert Grönemeyer.
Stimmt.
Und erst recht bei Marius Müller-Westernhagen.
Aber Herbert Grönemeyer ist ja schon ein Phänomen dann oder populär geworden in den 80ern, und die 80er haben ganz neue Möglichkeiten eröffnet. Im Zuge der Neuen Deutschen Welle, nun ist Herbert Grönemeyer nicht Neue Deutsche Welle, konnte aber über die Neue Deutsche Welle und die Popularität deutscher Texte jenseits des Schlagers seinen Erfolg aufbauen. Mhm. Marius Müller-Westernhagen hat meines Wissens schon in den 70ern angefangen, auch so als Rocker, wobei ich mir da nicht ganz sicher bin, kann auch früher 80er sein. Da wird er da auch ganz gut reinpassen in dieses Schema, dass Deutsch plötzlich wieder funktioniert, auch nach dieser Krautrock. Nee, Krautrock waren keine deutschen Texte, ne?
Krautrock sind deutsche Texte, ja, auf jeden Fall. Doch. Krautrock wäre, Wolf Mahn ist so ein typischer Krautrocker, oder ja, Westernhagen auf jeden Fall.
Ach so, okay. Aber das war ja am Anfang schon sehr eine Sparte, ohne dass sie jetzt groß für den Mainstream geöffnet wurde. Dass die populär wurden und im Radio gespielt wurden. Das kam dann erst im Laufe der Zeit.
Richtig, es gab in den 80ern eine große Diskussion, oder Anfang der 90er, glaube ich, auch noch, dass deutsche Sänger eine Quote wollten im Radio.
Wie in Frankreich.
Für ihre Lieder. Nee, ja, in Frankreich meinetwegen sicherlich auch, obwohl Frankreich...
In Frankreich gibt es die Quote.
Ja, in Frankreich hörten sie aber sowieso nicht so viel englische Musik wie hier.
Das liegt an der Quote, meines Wissens.
Nee, das liegt auch an dem Selbstverständnis der Franzosen. Die Franzosen
Dann bräuchten die doch keine englische Quote.
Ja.
Die Franzosen mögen keine andere Sprache außer ihrer eigenen.
Das ist richtig, aber ganz besonders despisen sie die englische Sprache.
Ist das historisch bedingt? Ich meine, die Hälfte.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen.
Die Hälfte der englischen Sprache ist auch so ein Kauderwelsch-Französisch. Aber es klingt nicht mehr so schön.
Und die andere Hälfte ist halt ein Kauderwelsch-Deutsch. Ja. Vielleicht haben sie eher was dagegen. Erinnerst du dich nicht mehr an die Quoten? Ich glaube, der Herbert Grönemeyer und vielleicht heute Heinz-Rudolf Kunze waren da damals die ganz großen Vorreiter.
Ja, ja, ich kann mich daran erinnern und ich bilde mir ein, dass Frankreich immer als positives Beispiel genommen wurde. Und das Aha. würde ja dafür sprechen, dass zumindest die französischen Radiosender in einer früheren Zeit, ich sag mal 70er, auch sehr englischlastig waren, englische Lieder, vielleicht auch 60er, weil die populären Bands kamen eben aus England oder aus Großbritannien und den USA. Und dort dann möglicherweise diese Quote eingeführt wurde, um das französische Liedgut nicht untergehen zu lassen. Das mhm. deutsche Liedgut ist ja nun leider ein bisschen schon früher untergegangen. Zumindest hat es starken Schaden genommen in den 30ern, 40ern und hat sich, glaube ich, erst im Zuge der Krautrock als frühe Protagonisten. Vielleicht gab es vorher noch etwas, was wir nicht kennen, weiß ich nicht.
Also entschuldige, du meinst, die Comedian Harmonists haben das deutsche Liedgut ruiniert?
Nee, ich meine, dass die Nazis so viel deutsches Liedgut verboten und verhindert haben, dass das deutsche Liedgut einen starken Knick gemacht hat. Und die Comedian Harmonists sind ja unter den Nazis auch nur noch in Restbesetzung aufgetreten und auch nur noch mit unkontroversen Liedern. Ja, ich würde sagen, die Nazis haben das deutsche Liedgut oder die deutsche Musikkultur nachhaltig beschädigt.
Also sie haben die deutsche Musikkultur nachhaltig beschädigt, weil sie die meisten guten Texter und Komponisten aus dem Land getrieben haben.
Genau.
Beziehungsweise noch ganz woanders hingetrieben.
Ja, weil es politisch war oder weil sie jüdisch waren oder aus noch welchen anderen Gründen. Genau das.
Na, aber das deutsche Liedgut hat eigentlich eine recht gute Geschichte. Fand ich jedenfalls immer.
Ich sage also auch nicht, dass das Liedgut an sich beschädigt war, sondern eher der Musikgeschmack vielleicht. Vielleicht trifft es das besser. Alles, was... Es gab ja schon in den 40ern Beatmusik und so. Das war aber das führte natürlich ein verbotenes Schattendasein. Das kam auch hier als Hauch in Deutschland an, aber wurde natürlich nur sehr versteckt, wenn überhaupt gehört. Oder man erzählte davon, dass es sowas gibt. Aber das hatte natürlich keine Kultur oder keine Massenkultur und übers Radio wird nun mal Massenkultur geprägt.
Richtig. Und was passiert ist, ist, dass nach dem Krieg oder in der Nachkriegszeit eine bewusste Abwendung vom deutschen Lied stattfand.
Ja, genau. Und wenn es das deutsche Lied gut gab, dann war es das harmlose, besänftigende, schnulzige, sowas alles. Also der Schlager, der wurde noch geduldet, wenn er harmlos war. Und das war eine Art von Musik, die ein bestimmtes Klientel hören wollte. Noch viele Jahrzehnte ja auch länger noch gehört hat. Das wurde damit tradiert. Ich glaube, der Schlager, wie wir ihn heute kennen, ist ein Ergebnis letztendlich der Nazi-Zeit.
Was?
Ja, schlechte deutsche Musik hat seinen Ursprung vor 80 Jahren. Das ist meine Meinung.
Nein, also es war ja nun nicht, also die goldenen 20er werden sehr heroisiert und sehr romantisiert. Aber die goldenen 20er bestanden nicht nur aus Kurt Tucholsky, Kurt Weill und den Comedian Harmonists. Es gab in den 20ern ganz furchtbare Schlager.
Ja, natürlich.
Und von diesen munteres Rädern, du, ich brech dir dein Herz im Nu, Schlagern, ist ein gerader Weg zu Roland Kaisers Santa Maria.
Ja,
also
ja.
Ein gerader Weg. Und das hat gar nichts mit den Nazis zu tun.
Doch.
Nein, im besten Fall ist es eine Meinung.
Ja, wir sind doch ein Meinungspodcast. Also,
wir sind ein Meinungspodcast.
Was ich sagen will, ist nicht, dass die schlechte Musik von den Nazis hervorgebracht wurde, sondern die schlechte Musik war die Nazis überlebt hat, weil die Nazis sie zugelassen haben. Während experimentelle, moderne Form von Musik und natürlich Texte, die grenzwertig waren oder vielleicht sogar politisch oder satirisch oder irgendwie was anderes hatte als Schnulzeninhalte, einfach nicht geduldet wurden. Also natürlich noch kriegsverherrlichten die Lieder möglicherweise, die dann aber nach 45 irgendwie nicht mehr gespielt wurden.
Also es gab ein großes, breit gefächertes Genre der Durchhaltemusik. Ja. Von Ich weiß, es wird ein Wunder geschehen, bis Flieger Stimmt. grüßt mir die Sonne. Da gab es reichlich, ja. Und von dieser Art Musik hatten viele nach dem Krieg die Schnauze voll. Das ja. ist richtig. Und wollten sich wegwenden davon und wollten sich hinwenden zu was anderem. Und da war eben mit den ganzen Amerikanern, Briten im Land, war die amerikanische Beatmusik da eine willkommene Alternative.
Das muss man auch sagen. Die Franzosen hatten natürlich keine Besetzung. Und wir hatten Briten und Amerikaner und nur ganz wenig Franzosen im Südwesten.
Ja.
Und von daher waren wir natürlich auch da schnell geprägt und fanden englisches Radio ganz großartig. Und die hatten wir auch schon mal erwähnt vor anderthalb Jahren, dass der NWDR, also aus dem NDR und WDR entstanden sind, ja auch als starke Orientierung das englische Radiosystem, die BBC, hatte. Und entsprechend ja. auch englisch Musik geprägt war.
Richtig. Ja, das ist ein guter Einfluss. Das hat die ganze Angelegenheit auch weit gebracht. Und tatsächlich ist ja Beat und Rock und Jazz, das sind alles importierte Stilrichtungen.
Ja.
Die deutsche Stilrichtung wäre ja der Liedermacher. Mhm. In seiner Plattenausprägung als Blödelbade und in seiner komplexen Ausprägung als Politagitateur.
Ja, oder Liedermacher im besten Sinne trifft es ja ganz gut. Also das kann ein, Heinz-Rudolf Kunze ist, letztendlich sehe ich den auch als Liedermacher, der es natürlich mit Rockmusik macht, aber im Ursprung erstmal Lieder schreibt.
Ja.
Und ich glaube, Herbert Grönemeyer kann man doch auch in die Richtung sehen, oder?
Ja, Reinhard May.
Reinhard May sowieso, der ist ja sehr viel sanfter in seinem Auftreten. Ja, ja. Mhm. Also da haben wir ganz viel, das stimmt, aber oder in meiner Wahrnehmung ist der Schlager viel massiver gewesen. Und das Einzige, was dem oder was noch viel massiver war, war eben die englische Musik.
Ja, es gibt da einen Unterschied und eine Parallele zwischen Liedermacher und Schlagersänger.
Ja.
Sowohl der Liedermacher als auch der Schlagersänger sind alleine.
Ja. Also es Stimmt, gibt, keine Band.
Richtig, genau. Es gibt Liedermacher-Bands, die sind aber auch sehr schwer als solche zu erkennen. Pur wäre zum Beispiel eine. Na, aber obwohl da der Sänger auch sehr im Vordergrund steht, der Hartmut Engler, die Namen der anderen kenne ich zum Beispiel nicht.
Die Lassie Singers. Ja, die sind so ein bisschen, aber die Lassie Singers sind letztendlich Liedermacher und zwar ein Team.
Gewesen. Die Lassie Singers sind eine der unterschätztesten Superbands der 90er Jahre.
Ja,
also Lassie Singers waren in jeder Hinsicht genial. Das stimmt. Und eine reine Frauenband.
Ich glaube nicht ganz rein. Ich glaube, die hatten immer mal wieder Männer dabei, aber hauptsächlich Frauen, ja. Und Frontfrauen.
Ja.
Die Lassie Singers haben mich ja als erstes gekriegt mit ihrem Hamburg-Lied. Also, ich weiß gar nicht, wie das heißt, wo die Schiffe und die Fische schlafen und so.
Unten an der Elbe, unten am Hafen, wo die großen Schiffe schlafen?
Nee, wo die Fische und
ist
die...
Ist das nicht von Bernd Begemann?
Auf jeden Fall, die Lassie Singers waren aber eine Berliner Band und ich habe nie ganz verstanden.
Echt?
Ja, und ich weiß, die hatten ihren Ursprung im alten West-Berlin und hatten sich da, glaube ich, auch schon gegründet und hatten dann ihre leider nur mäßigen Erfolge in den 90ern.
Ja.
Also ich glaube, der größte Song ist dieses Es ist so schade, dass du so bist, wie du bist. Ich weiß nicht, ob das Lied so heißt, aber das ist so...
Es ist so schade, ja. Da gab es sogar ein Video zu, ja.
Ja, stimmt.
Ich dachte, das wäre eine Hamburger Band. Das kann ja gar
dachte
nicht sein.
Dachte ich auch wegen dieses Hamburger
Lieds. Zum Beispiel
Lied.
Zweimal in Hamburg. Ich habe sie zweimal in Hamburg gesehen. Daher dachte ich das einfach.
Irgendwie mussten die auch einen Bezug zu Hamburg haben. Aber ich glaube ja, weil sie in diesem Lied auch davon singen, wie sie quer durchs Land fahren und dann endlich wieder in Hamburg sind. Das klingt ja auch nach so einer gewissen Heimatverbundenheit, aber vielleicht fanden sie Hamburg einfach nur toll. Kann ja auch mal sein. Dass Berliner Hamburg toll finden, Mensch, das ist mal was.
Ich glaube, da wird mir auch einiges klar, weil in diesem Hamburg-Lied, das beginnt ja damit, nach Hamburg reinfahren und da ruft eine Kühe, Kühe, Kühe.
So. Genau.
Und das ist ja für eine Hamburgerin ein total unnötiger Ausdruck, weil Hamburg ist ja von Kühen umstellt. Berlin hingegen war zu der Zeit ja nur von grauem Land und Stacheldraht umstellt und da waren ja keine Kühe zu sehen, wenn man nach Berlin reinfuhr. Aber wenn man nach Hamburg reinfuhr.
Ja, das stimmt.
Und das erklärt für mich einiges. Eine Berliner Band. Na, sowas.
Sind natürlich nur zugezogene. Das waren, also eine stammte, da sind wir wieder aus Baden-Württemberg. Ob die beiden, also es gab ja zwei Frontfrauen, ob die beide aus Baden-Württemberg stammen, weiß ich nicht mehr. Eine kommt, glaube ich, aus dem Schwarzwald. Und dann war ja West-Berlin ein sehr beliebter Fluchtort.
Oh ja.
Selbst offenbar für Frauen, nicht nur für flüchtige Wehrdienstleistende. Ich wollte noch mal auf das Problem des Radios oder auf das Radio an sich eingehen, denn ich habe durch das Kind und weil ich ja immer sehr dahinterher bin, das Kind nicht den schlechten Einflüssen dieser Welt zu sehr auszusetzen, hatten wir schon sehr früh auf dem Festival eine Kinderband entdeckt, die mich auch total begeistert hat, Randale. Die
Ja.
nämlich Punk und Hardrock für Kinder macht.
Also Kinderband ist in dem Sinne, sie macht Musik für Kinder, sie besteht nicht aus Kindern. Eine
Stimmt.
Kinderband wären ja die Freunde von Rolf Zukowski.
Ja, du hast völlig recht. Nein, Randale ist eine erwachsene Band, die Musik für Kinder macht und eben auch besondere Musik. Und tatsächlich auch sehr kindgerecht. Und die spielen wirklich harten Hardrock, die spielen Punkstücke, die spielen auch mal Reggae, die spielen Ska, also wirklich schöne Musikstile, wie sie mir liegen. Und dann haben sie teilweise zumindest auch wirklich lustige und intelligente Texte. Und das führte mich dazu, bei dem reichen Fundus an Webradios, die wir jetzt so haben, mal nach einem Kinderradio zu suchen, das nicht nur blöde Kinderlieder spielt. Okay, unter normalen Kinderliedern gibt es ja auch mal gute, aber dann doch mal nach einem Kinderrockradio zu suchen und tatsächlich gibt es da sogar einige. Und mein Kind kann sich tatsächlich auch sehr dafür begeistern, hört jetzt immer Kinderrockradio und hin und wieder würde ich sagen, das ist das bessere Radio. Also ich habe ja schon vor etlichen Folgen mal das Problem aufgeworfen oder war es nur in Twitter, ich weiß es gerade gar nicht, dass wir als NDR2-Hörer aus Tradition, dass ich davon irgendwie mal wegkommen wollte, aber du brauchst dann ja immer, um die anderen im Haushalt zu überzeugen, brauchst du ja eine gute Alternative. Jetzt hören wir immerhin Flux FM, wo, was weiß ich, da wurde schon mal Tokotronic vorgestellt oder, also da läuft einfach gute Musik und zwar gute Musik aus der Historie und gute Musik aus der Jetztzeit. Das, nicht alles ist da gut, aber die Quote ist schon sehr viel besser als bei so einem Mainstream-Radio wie jetzt NDR 2. Und es ist tatsächlich auch herzlich wenig Moderation, was das Ganze auch ganz angenehm macht. Aber hin und wieder höre ich bei meinem Kind das Kinderrockradio und denke, was für coole Musikauswahl. Also klar, da gibt es auch ganz viele Nieten, wie in jedem Sender. Aber die Stücke drehen sich ja nie um Schnulzenthema, Liebe, sondern entweder sind es Quatschlieder oder coole Themen. Und da sind manchmal auch richtig poetische Sachen. Also ich bin hin und wieder da, sitze ich vor diesem Radio und bin ganz fasziniert, was da für Kindermusik läuft. Ich weiß nur, meine Frau meinte letztens auch, hä, und das soll ein Kinderlied sein? Das finde ich ja sogar gut. Und das ist wirklich beeindruckend. Und wenn es dann eben auch noch mit guten Musikstilen versehen ist, also ich kann nur empfehlen, liebe Leute, auch wenn ihr nicht Eltern seid, hört öfter mal Kinderrockradio. Das macht Spaß und ist echt mal eine neue Perspektive. Natürlich laufen da auch blöde Sachen, aber auch sehr lustige Quatschsachen. Mit Kindern kann man ja immer ganz viel Quatsch machen und mit mir ja auch. Insofern bin ich da gut aufgehoben. Also Kinderrockradio ist echt, das klingt so nach Spartensender für Kinder zwischen 6 und 12, aber auch für Ältere sehr gut genießbar und echt mal eine Alternative zu dem, also eine Alternative, wie sie sonst nur Alternative heißt, aber das ist ja auch häufig ein gewisser Mainstream, der dann irgendwie schon bekannt ist. Das wäre meine Empfehlung für heute.
Das ist eine schöne Art, Kinder an Musik heranzuführen. Nicht nur diese anstrengenden Peter und der Wolf-Sachen,
Ja,
sondern
das muss auch
einfach
mal sein.
mal.
Natürlich gab es das
Das,
auch schon.
ich hab's nie verstanden. Das war für mich immer nur so eine billige Ausrede für Erwachsene, sich nicht weiter mit Kindern beschäftigen zu müssen. Einfach zu behaupten, dass Klassik interessant sei. Aber bewusst für Kinder Musikradio anzubieten, halte ich für total klasse. Vor allen Dingen, weil es auch weil Radio genau wie Fernsehen heutzutage fast noch und Theater und Kino auf jeden Fall ja eine Vergänglichkeit hat. und nicht on demand ist.
Ja.
Und je mehr du lernst, dass nicht alles auf der Welt on demand ist, umso besser, kann ich mir vorstellen, kommst du nachher durch die Welt.
Mein Kind sagt dann aber, hey, das Lied ist gut, packst du mir mal das in meine Playlist von Spotify? Meinst du das mit Vergänglichkeit?
Dann lernt man doch, dass alles jederzeit verfügbar ist und man sich nie mehr gedulden muss und alles immer haben kann, ohne irgendeine Leistung zu vollbringen. Wie zum Beispiel abwarten oder sparen.
Was ist denn das für eine blöde Leistung? Übrigens ist Sparen ja nichts anderes als Abwarten in Geld.
Sparen ist Abwarten in Geld, das stimmt.
Ja, also und Abwarten ist nun wirklich keine Leistung.
Nein, Abwarten ist keine Leistung, nein.
Also abwarten ist dann eine Leistung, wenn du es nicht machen musst, aber dann ist es auch irgendwie Zeitverschwendung.
Oh, ich kann man ja abwarten. Wünscht sich Sachen halt bewusster, wenn man sie nicht sofort hat.
Ja, das stimmt.
Wenn man weiß, dass da muss ich erstmal warten, dann wünscht man sich Sachen bewusster und in der Theorie geht man auch noch besser mit ihnen um.
Mhm.
Letztendlich. Na?
Ja, ich habe da ein schönes Beispiel.
Und je besser man mit Sachen umgeht, umso länger halten sie und je länger Sachen halten, umso nachhaltiger. Tolle deutsche Sprache, umso nachhaltiger sind sie. Und wenn Sachen nachhaltig sind, dann ist das nicht nur für uns besser, sondern auch für die Umwelt besser. Und
für den ganzen Planeten.
Genau, und wenn etwas für uns als Individuum und für den ganzen Planeten gleichzeitig besser ist, dann ist es definitiv, objektiv etwas Gutes, oder? Ja.
Ja, außer die Aliens kommen und flexen hier alles weg. Oder der Mond. Ach so, ich habe wieder Musik dabei. Nein, ich habe keine Musik dabei.
Schön. Ich hätte es auch vermisst.
Wir haben vor einiger Weile... Oh, ich weiß gar nicht, ob es... Ich kann mich nicht entsinnen, es ist schon eine Weile her. Wir haben davon gesprochen, dass es bestimmte Musik gibt, die du gar nicht so gut kennst. Ich entsinne mich dann noch an das verzweifelte Entschlüsseln von Cure-Songs. Vom halben Jahr oder so.
Ja, das ist so eine meiner blinden Flecken, ja.
In der völlig in Ordnung. Ja. Aber in dem Zusammenhang, wenn ich mich recht entsinne oder irgendwie so in der Zeit, hatten wir überhaupt von verschiedenen 80er-Jahre-Musiken gesprochen und sprachen auch von Dire Straits. Und tatsächlich war das meine erste von einem Freund empfohlene Band, die ich auch sehr überzeugend fand und habe teilweise sogar Stücke verstanden. Das Interessante war, es gab ein Stück von den Dire Straits auf der Communique, glaube ich, da ging es um den Single-Hand Sailor. Das war ein Segler, der die Welt mit nur einem Arm umsegelt hat. Das war sicherlich in den 70ern so ein Medienphänomen. Und die Geschichte war in unserem Englischbuch. Deswegen wusste ich sehr genau über die Geschichte Bescheid, hörte dann diesen Song und konnte den sehr gut entschlüsseln. Also da hat man Englisch dann plötzlich weitergeholfen, weil ich genau die Story kannte. Und ich fand, Dire Straits war immer auch wieder sehr verständlich. Die haben sehr gut, also nicht nur tolle Musik gemacht und ein tolles Gitarrenspiel von Mark Knopfler, sondern auch sehr klare Gesänge, verständliche Sänge. Aber ich bin mir nicht sicher, ob da nicht auch Verschlüsselungen sind.
Gutes Englisch spricht er auf jeden Fall. Und sein Gesang oder sein klarer Gesang, sein unverschlierter Gesang korrespondiert perfekt mit seinem unverschlierten, pointierten, ja, ich möchte mal sagen, fast also beim Zeichnen würde man sagen, Lean Clair Gitarrenspiel. Ich halte ihn für den besten Gitarristen der Welt. Also das für das, was er macht, ist er wirklich der Beste.
Ich bin ja musikalisch nicht so bewandert. Ich kann das schon erfassen, aber ich weiß nicht, welche Technik dahinter steckt. Und hatte immer Mark Knopfler und Eric Clapton so als die großen Gitarrenspieler. Ich glaube, Santana war auch noch jemand, der mit der Gitarre gut umgehen konnte und nochmal eine andere Ebene, vielleicht Jimi Hendrix. Das sind so für, aber vielleicht ordne ich da Jimi Hendrix falsch ein, weil er mit der Gitarre ja nochmal ganz anders umging.
Im Ganzen liegst du da gar nicht falsch. Also mit diesem für jemanden, der musisch interessiert ist, ist das eine sehr gute Auflistung hervorragender Gitarrenspieler, ja, ist es.
Wobei ich mit Santana tatsächlich nie was anfangen konnte. Eric Clapton, immer sehr gefällig, doch hat gute Lieder gemacht. Aber Dire Straits hat mich tatsächlich sehr begeistert und die Begeisterung hat über die Jahre dann nicht so angehalten. Die späteren Alben hatten bei mir nicht mehr so gefruchtet, aber als ich die Brothers in Arms CD damals ja hatte. Die habe ich mir gekauft und, nee, stimmt gar nicht. Ja. Die habe ich mir vom Freund geliehen und auf Kassette überspielt, wie man das damals so machte.
Und das war die Zeit, ja.
Das war die Zeit. Aber ich habe mir die früheren CDs gekauft. Das waren dann irgendwie Sultans of Swing und Communique und noch ein, zwei andere. Fand ich total cool.
Ja. Und
auf der Brothers in Arms ist das bekannteste Stück, das hat auch, ich weiß nicht, ob es im Radio, das war so ein bisschen sperrig für ein Radio, aber ich glaube schon, dass das hin und wieder im Radio lief, das war Money for Nothing.
Und das, Money for Nothing and the Chicks for Free, ja.
Das, genau. Und das, wenn ich es richtig, und da hört es bei mir auf, also ich verstehe die einzelnen Worte und ich deute ja das auch als Kapitalismuskritik, aber da bin ich mir schon unsicher.
Oh, das ist ja hübsch.
Ja, genau. Wahrscheinlich war das eine Mutmaßung, die irgendwie falsch ist. Könntest du mir mal das
Geld Stück für nichts, ne?
Genau.
Ja, sehr, sehr gerne. Oh, sehr gerne. Money for Nothing ist ein, der Ich-Erzähler bei Money for Nothing ist jemand, und das macht Rockmusik, das passiert nur, wenn Rockmusik richtig gut ist. Wenn rockige Musik richtig gut ist. Der Ich-Erzähler ist nicht der Sänger. Also ja, der Ich-Erzähler ist nicht Mark Knopfler, sondern ein ganz fieser, ich-bezogener, einfacher Mensch aus der, ja, fies, ich nehme das fies zurück, ein ich-bezogener Mensch aus der Blue-Collar-Worker-Szene.
Was ist Blue-Collar?
Blue-Collar-Worker sind die, die blaue Kragen tragen, im Gegensatz zu den White-Collar-Worker, die weiße Kragen tragen. Blue-Collar-Worker ist jemand, der anfasst, der irgendwas anpackt.
Automechaniker.
Etwas herstellt.
Ja.
Richtig. Mit seiner Händearbeit etwas herstellt. Er kann auch Lagerist sein oder so. Aber es ist keiner, der Zettel hin und her schiebt.
Ja, ja.
Das ist ein Blue-Collar-Worker. Und die sieht man übrigens auch im Video. Das Video ist ja eins der ersten computeranimierten Videos gewesen, Money for Nothing. Oder hauptsächlich computeranimiert.
Ich weiß gar nicht, ob es, ich habe es vermutlich mal gesehen, aber ich habe es nicht mehr vor den Augen. Mhm.
Ja, das war als der ersten computeranimierten Video, wo so die mit einem Detailgrad von Lego-Figuren ja, die Menschen durch die Gegend liefen und eben dieses Lied intonierten. Money for Nothing wird gesungen von Leuten, die liefern. Also entweder machen die einen Umzug, also sind ein Umzugsunternehmen, oder aber liefern. Nee, Entschuldigung, die sind kein Umzugsunternehmen. Die liefern Kitchen Deliveries. Das singen sie auch. Kitchen
Microwave
Deliveries.
Stimmt, Microwave
genau. We got to move these Microwave Ovens. We got to move these Color TV. Also ja, die liefern dir einen Fernseher, die liefern dir eine Mikrowelle, die du auch bestellt hast. Und das ist das, wo das ist tatsächlich das, wo das Lied Kapitalismuskritik ist. Also auf der zweiten beziehungsweise dritten Ebene. Ja,
ja,
das stimmt. Also es sind Menschen, die tatsächlich nichts mehr herstellen, sondern nur noch auf Bestellung etwas in dein Haus bringen, was du sowieso bald wieder wegwirfst.
Ja.
Na? Das ist, und davon sind diese Menschen, die das machen, diese Lieferanten, gefrustet. Das ist ein Frust. Das wissen sie, dass sie nichts herstellen, dass sie eigentlich nur Müll irgendwo hin liefern, was sowieso wieder weggeworfen wird. Sie haben, dass sie dieses, we got to move these microwave ovens, we got to move these color TVs, da schwingt auch so ein bisschen Verachtung mit.
Ne? Ja.
Das ist nichts, wo sie sich mit identifizieren können. Das ist nicht der Dreher, der an der Werkbank steht und tatsächlich was drechselt. So. Mhm. Und diesen Frust, den schieben sie. Und jetzt kommt das Thema des Liedes. Diesen Frust projizieren sie auf die Rockmusiker.
Ja.
Denn davon handelt das Lied. Money for Nothing bekommen die Leute, die Musik machen.
Okay, weil die ja nichts schaffen.
Und also zwar nichts. Richtig, genau, die nicht tätig sind, sondern nur da so irgendwie Musik rumdödeln und trotzdem Millionäre sind. Das Lied ist auch das Gegenteil von politisch korrekt. Die Kernzeile ist That little faggot with the earring and the makeup. Faggot ist einerseits ein Ausdruck für eine weggeworfene Zigarette, andererseits ein sehr despektierlicher Ausdruck für einen Homosexuellen.
Ja.
Also dieser kleine.
Stimmt, das kenne ich auch noch aus South Park.
Mhm. Ja, richtig. Da wird das auch gebraucht.
Ja.
Der hat ein Ohrring und er trägt Make-up. Und du wirst es nicht glauben, das ist sein eigenes Hair. Yeah, Buddy, that's his own hair. Das waren die Rocker der 80er, so John Bon Jovi und so mit, oder Flock of Seagulls mit so richtig, oder meinetwegen auch Paul Smith, mit so richtig hochtupierten Haaren.
Ja.
Der kleine hat ein eigenes Flugzeug, egal, das Own Jet Airplane, denn der kleine, also das Schimpfwort kommt tatsächlich dreimal vor, ist ein Millionär. So,
Ja.
damit wird eben der Sänger der Rockband beschrieben und dann wird noch der Drummer beschrieben und ich glaube der Gitarrist, dass die ja alle keine Leistung vollbringen, sondern nur so rumzappeln. Aber trotzdem bekommen sie Money for Nothing, also Geld für nichts, immer im Gegensatz zu uns, die wir hier richtig arbeiten, ne? Und sie bekommen die Chicks for free. Das ist ja, das gehört nämlich zusammen. Money for nothing and
Ein
the
Chicks for
Chicks for
free.
free.
Ja.
Ja, das ist eine, Chicks sind die Mädels.
Ist schon klar.
Chick
Das
ist
ist mir
ein
geläufig. Ja.
einigermaßen despektierlicher, eigentlich nicht so despektierlicher, eher so ein, vielleicht so ein neidischer Ausdruck. Ne? Und
Na,
die gibt's.
besonders anerkannt jetzt auch nicht, aber schon
Nein,
klar.
das stimmt, aber man merkt, der hätte es schon selber gerne.
Ja,
Chicks
klar.
for free, das ist nämlich nicht seine Lebenswelt. In seiner Lebenswelt muss man für Frauen bezahlen oder man muss Geld haben, damit Frauen auf einen aufmerksam werden. Während die Rockmusiker, die müssen einfach nur ihren Kram da machen und kriegen die Chicks for free. Und das sind diese beiden, also das sind diese zutiefst einmal Ungerechtigkeitsempfinden, Geld für
Ja.
nix, und einmal Neid, Mädchen obendrauf. So.
Und
Und das alles.
da ist das nicht beides
Tatsächlich,
Neid? Also Ungerechtigkeit und
ja.
Neid sind ja gar nicht richtig voneinander zu trennen.
Ja, Ungerechtigkeitsempfinden und Neid sind klar voneinander zu trennen. Ansonsten stellst du große wesentliche Teile der westlichen Ethik in Frage. Also Ungerechtigkeit empfinden bedeutet nicht, neidisch auf den zu sein, der das hat, was du als ungerecht empfindest. Na? Ungerechtigkeitsempfinden ist, ja. Ich finde, das ist schon klar, voneinander zu trennen. Vielleicht ist Neid eine Form von Ungerechtigkeitsempfinden. Aber nicht jedes Ungerechtigkeitsempfinden begründet auf Neid.
Ja, tatsächlich kann ich das im Moment nicht ganz durchdringen. Es klingt auf jeden Fall
Wollen wir es
dumm,
dann mit einer
ja?
Klammer, wollen wir es mit einer Klammer schreiben? Neid in Klammern Ungerechtigkeitsempfinden.
Ja.
Weil dieses Ungerechtigkeitsempfinden, das brauche ich für meine Kapitalismuskritik, die du übrigens aufgeworfen hast, aber die da tatsächlich drin ist.
Ja.
Denn dieser Blue-Collar-Worker ist ja jemand, der zutiefst, also in seinem Inneren weiß, dass er auch nur einen Job hat, weil wiederum andere Leute, nämlich den er den ganzen Kram liefert, den sowieso im halben Jahr wieder wegschmeißen und er neuen Kram liefern darf. Na? Das weiß der, dass er auch Money for nothing bekommt eigentlich. Na, und
Ja.
dass es da noch besser ist, Musik zu machen, auch wenn man in einer albernen, also der schimpft auch darüber, dass ich glaube, die Hosen gefallen ihm nicht und den Trommler, den Drummer, also den Perkussionisten, vergleicht er mit einem Schimpansen, na, der da nur so, ja, unkoordiniert rum, also er versteht die gesamte Musik nicht. Was heißt eine zynische? Eine ironische Brechung ist das Lied selbst, was wirklich ein fantastisches Rockstück ist und meiner Ansicht nach überhaupt den besten Anfang der gesamten
Oh
Rockgeschichte
ja,
hat.
was für ein
Also
Intro.
dieses Intro, das beginnt ja mit einer diffizilen mit einem instrumentalen
Percussion.
Crescendo, also
Das war
ja, ein
doch
Percussion-Stück.
primär Percussion, oder?
Ja.
Vertue ich mich gerade im Stück.
Nein, nein, nein. Es beginnt mit Gesetz der Percussion, nicht durchgetrommelter Percussion. Aber da sind viele Instrumente, die zusammenkommen. Da sind Streicher, glaube ich, drinne und sonst was. Oder nee, ich glaube, das ist hauptsächlich Keyboard. Aber das wird immer so gewaltiger und gewaltiger. Dann bricht es ab und dann kommt in die Stille rein dieser schneidende Lean Clear, der Begriff gefällt mir immer mehr, je mehr ich ihn verwende. Dieser klare Gitarrensound von Mark Knopfler, der dann da dieses fantastische Intro spielt und da rein kommen dann wieder die Drums. Es gibt eine total tolle Version von Money for Nothing auf YouTube. Da spielt das Mark Knopfler und singt das Mark Knopfler, klar, aber
Ja.
mit seiner All-Star-Favorite-Band an den Drums sitzt Phil Collins, der ja ein guter Drummer ist.
Der war ja ursprünglich der Drummer von Genesis, ne?
Richtig, das war ursprünglich der Drummer von Genesis, bis er der Sänger wurde. An der Gitarre ist tatsächlich der Mann, über den wir vorhin schon geredet haben. Eric Clapton. An der Solo-Gitarre oder an der Rhythmus-Gitarre, die Solo-Gitarre macht Mark Knopfler selber. Und an den Backing-Vocals. Und das ist er nämlich auch im Original. Also, was heißt im Original? Also in der Plattenaufnahme an den Backing-Vocals. Ja. Wissen viele Leute gar nicht. Der Backing-Vocals von Money for Nothing macht Sting.
Ach so. Nein, das wusste ich nicht. Ja, cool.
Ja, bestimmt das. Mir ist es auch erst klar geworden, als ich diese Aufnahme, das ist in der Royal Albert Hall zu 50 Jahre Dire Straits oder so, das weiß ich nicht, oder irgendwie ein Benefits-Konzert, und da habe ich, da singt Sting die Backing-Vocals und macht auch dieses Wuhu, da ist so ein Wolfsgeheul, ist da auch im Hintergrund.
Ja,
und
ja.
Da geht mir eigentlich auch, sag mal, das ist der doch auch auf der Platte? Das ist der doch auch auf der Platte? Ja, das habe ich auch erst 30 Jahre, bevor ich mich in das Lied verliebt habe, gelernt, ja. Aber sehr schön, dass du beginnst mit muss wohl... Ja, 30 Jahre hinterher. Sehr schön, dass du startest mit das muss wohl Kapitalismuskritik sein, weil es ist es tatsächlich auf einer gewissen Ebene. Und vielen Dank für den Song. Also das Ding, ich hoffe, ich konnte dir da...
Ja, du hast mir ganz viele erleuchten. Sachen erläutert. Absolut. Denn diese erste Ebene der Kritik an der Musik oder am Musikerleben insgesamt, ja, das war mir überhaupt nicht klar. Habe ich überhaupt nicht mitgerichtet. Ich habe zwar diese Fragmente mitgerichtet und konnte die aber nicht mit dem Refrain zusammenbringen. Das war immer mein Problem. Ja, super. Lieben Dank.
Das war eine Folge des Podcasts von Zeit zu Zeit mit Gordian
und Jan. Bis zum nächsten Mal.